Kurze Triggerwarnung, hier geht es auf jeden Fall auch um Gewicht und es geht schon so Richtung Essstörung. Also wenn ihr euch das nicht anhören könnt oder wollt, dann hört einfach nächste Woche wieder rein.
Ey, das ist doch, wenn du einen Job hast, den du liebst, der ist doch trotzdem anstrengend. Du streichelst doch nicht den ganzen Tag einem Teddy über den Kopf. So, das ist ja nicht dein Job, du machst
und
ja was.
Und auch das würde anstrengend werden.
Und irgendwann tut ja davon auch die Hand weh, vom Teddy streicheln.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weibers. Heute mit der wundervollen, ausgeschlafenen,
Laylaus,
jungbrunnenartigen Toya Diebel.
What? Ich habe mich nicht ausgeschlafen, ey.
Ich dachte, das ist so, weißt du, so Suggestion einfach, weißt du, das passiert dann. Also das,
nein.
Weißt du, so fühlt sich dann kurz ein bisschen fresh.
Aber wir tun einfach so, als wäre ich total fresh. Das ist auf jeden Fall eine Folge heute mit Maske an. Layla und ich tragen Maske aus Solidarität einfach. Obwohl wir beide von zu Hause aufnehmen, wir sind mit niemandem im Raum, aber einfach aus Solidarität Maske an.
Genau, also wir dachten, das ist heute das besonders gut.
Genau.
Ey, bist du so, dass du ohne Maske einkaufen gehst, Toya?
Nein! Ich finde es total absurd. Ich finde es so, also man muss dazu sagen, Layla und ich, wir sagen es immer wieder dazu, nehmen am Donnerstag auf. Wir haben gerade quasi erst die Nachricht bekommen von Herrn Lauterbach, der jetzt Überraschung auch gecheckt hat, dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, Menschen ab dem 1. Mai in eine freiwillige Selbstisolation zu schicken. Das bedeutet,
ich glaube, das klingt ein bisschen falsch. Also, wenn man Corona infiziert ist, dass es nur noch freiwillig ist, in Isolation zu gehen. Nicht allgemein, alle
Menschen
sollen ab Mai in freiwillige Selbstisolation.
Nein, bitte nicht, bitte nicht. Und weißt du, in meinem ganzen Umfeld steigen die Corona-Zahlen, die Infektionen. Ein Mitarbeiter von mir hat jetzt Corona, meine Nachbarin hat Corona. So, alle haben Corona und jetzt fällt die Maskenpflicht, jetzt hätte diese freiwillige Isolation stattfinden sollen. Und ich denke mir so, what the fuck? Und gestern war
ja,
ich
vor allem, dann heißt das ja auch, dass man seinen Arbeitgeber oder seine Arbeitgeberin zum Beispiel auch nicht mehr informieren muss, ne?
Ja.
Das heißt, du kannst zur Arbeit kommen, keine Maske tragen und hast Corona.
Ja, ja. Und, weißt du, da denke ich mir, mit wem wurde das abgesprochen? So, was ist denn mit diesen ganzen Pflegekräften, mit Menschen, die mit Frühchen arbeiten, die generell in Intensivstationen arbeiten? Wie ist es da?
Das ist auch wieder so, ja, okay, tschüss Oma, wir sehen uns dann wieder, wenn ich 3 Wochen in Quarantäne war.
Also ich kann es echt nicht nachvollziehen. Und gestern war ich hier bei Karstadt Galeria, ich weiß gar nicht mehr, gibt's Karstadt überhaupt? Ich weiß es gar nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Karstadt ist schon tot, glaube ich, ne? Ich glaube, es heißt jetzt Galeria. Die wechseln wahrscheinlich immer so die Namen damit.
Wurde es nicht auch inzwischen schon von Aldi gekauft oder so?
Nee, ich glaube, Galeria konnte sich noch mal von den Toten auferwecken lassen. Da wurde noch mal Geld reingepumpt. Auf jeden Fall wollte ich da gestern, ich weiß gar nicht, was ich da wollte, irgendwas. Und dann an der Glastür hing ein fettes Poster. Und dann stand da einfach ganz groß, ab sofort können Sie bei uns sicher ohne Maske einkaufen. Und ich dachte mir so, wer hat in eure Maske geschissen, dass ihr glaubt, dass ich ohne Maske sicher bei euch einkaufen kann? Garantiert ihr mir das jetzt? Also bei euch kriege ich jetzt sicher Corona, aber ihr denkt, ich kriege sicher kein Corona. Ich so crazy times, ey.
Also ich muss sagen, was ich richtig gut finde an dieser freiwilligen Maskenpflicht.
Ja.
Ich war gestern im Baumarkt und habe irgendwie sehr viele Kilos geschleppt. Und kennst du das, wenn du einfach so außer Puste bist und dann hast du so eine FFP2-Maske auf und atmest so dein sauerstoffloses Lüftchen, was dir aus der Lunge rausweht, sofort wieder ein und bist komplett verschwitzt. Und da habe ich echt die Maske dann kurz runtergezogen, weil halt auch niemand in meiner Nähe war. Und das finde ich halt gut, dass man jetzt so, wenn niemand um einen rum ist, einfach mal kurz sagen kann, ich esse jetzt eine Brezel im Baumarkt oder ich atme jetzt mal kurz durch oder so, weißt du? Ohne, dass man Angst haben muss, dass irgendjemand denkt, dass man Querdenkerin ist. Aber natürlich baut man dann auch so ein bisschen darauf, dass Menschen halt logisch denken können und verantwortungsvoll handeln. Und das ist immer ein Risiko.
Ich wollte gerade sagen, wir wissen doch mittlerweile, dass Menschen es offensichtlich nicht schaffen, eigenverantwortlich zu handeln. Also viele von uns, aber halt auch viele nicht. Und indem man dann halt, finde ich, zum Beispiel wie Karstadt, Galeria, Aldi, was auch immer, Aldi nicht. Lass Aldi da raus. Aldi hat nichts damit zu tun. Also wenn man halt als so ein großer Einzelhandelshop quasi dazu beiträgt, Menschen zu suggerieren, dass es jetzt sicher ist, ohne Maske einkaufen zu gehen, da platzt mir halt echt die Hutschnur, ne?
Ja, vor allem finde ich es krass, dass sie ein Schild aufgehängt haben. Weil
diese Poster hängen bei denen an den Türen.
Weil mir ist aufgefallen, die Leute haben einfach die Maskenschilder runtergenommen, aber nirgendwo steht, hier darfst du ohne Maske einkaufen gehen, weil das ist ja total bescheuert, auch für die eigenen Mitarbeitenden.
Voll. Und ich habe jetzt gehört, dass, ich meine, Einzelhandel kann es ja selber entscheiden, ob in den eigenen Räumen quasi Maske getragen werden soll oder nicht. Aber es heißt trotzdem, es wäre erwünscht. Und das ist halt auch so ein Beisatz, wo ich mir denke, so, okay, ihr wünscht euch, dass die Leute eine Maske tragen, sagt aber, sie müssen es nicht. Und dann kommt noch Galeria und sagt, es ist sowieso sicher. Ohne. Ja, naja.
Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen weird alles.
Also ich trage Maske, will ich dazu sagen. Beim Einkaufen, wenn ich in Räumen bin mit fremden Menschen, ich trage Maske.
Also ich trage bei allen Sachen, wo ich kein Corona kriegen will, trage ich auch Maske. Aber ich habe ja gesagt, nächstes Mal, wenn ich Corona kriege, dann will ich das von irgendwas bekommen, was Spaß macht. Also in der Bar würde ich jetzt keine Maske tragen.
Vom richtig geilen Typen.
Wow. Ey, das ist auch so ein Ding. Ich war ja jetzt echt ein paar Mal weg und ich habe es vielleicht auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, aber ich habe das Gefühl, das Nachtleben hat sich krass verändert.
Inwiefern?
Und das sage ich jetzt nicht, weil ich über 50 geworden bin.
Ja.
Naja, irgendwie. Also ich weiß nicht, letztens war ich in der Bar, aber es ist wieder diese Hassbar, die du hier so schlimm findest. Aber ich war auch in der anderen Bar, da war es auch nicht anders.
Das ist diese Bar, und wo man seine Follower zeigen muss, damit man reinkommt. So über, du darfst nicht unter 20.000 da rein. Hm, kenne ich.
Genau. Boah, gerade noch so geschafft auf jeden Fall. Und dann war ich da drin und sorry. Und dann jedes Mal, wenn ich mir dachte, ah, der Typ ist eigentlich ganz süß, dann 2 Sekunden später war der so, geil, Und ich dachte so, hä?
Was?
Aber früher gab es doch nur so ein paar von diesen Assis, die einen so angegeiert haben. Aber durch Corona muss irgendwas mit den Menschen passiert sein, dass jetzt so gefühlt alle so sind. Und das ist natürlich wirklich nur ein Gefühl. Notgeile Typenradar habe ich auf jeden Fall inzwischen. Aber das hat mich total belastet. Also ich finde Kontakt mit Menschen inzwischen schon echt schwierig. Allgemein.
Hallo, ich ziehe weg. Ich ziehe weg von Menschen.
Und dabei hast du noch nicht mal Kontakt mit Menschen.
Ja. Ich glaube, seit ich Kinder habe, ist mir genug Menschen um mich herum, weißt du?
Ja, das verstehe ich.
Es reicht an sozialen Kontakten. Weil du gerade über geiles Aussehen sprichst. Ich hatte mir
ja
gewünscht.
Ja, ich habe mir vor 3 Tagen die Haare gewaschen. Danke, dass du fragst.
Wie du siehst, ist das bei mir etwas länger her. Ich hatte mir ja für diese Folge gewünscht, dass wir über Selbstoptimierung sprechen. Weil ich finde, dass die Selbstoptimierung, wir können ja nochmal gleich erstmal definieren, was das überhaupt für uns ist, für dich und für mich, weil das tatsächlich, seit ich denken kann, auch vielleicht unterbewusst, aber immer bewusster, eine riesengroße Rolle spielt in meinem Leben, die Selbstoptimierung. Und es gibt sie ja in allen möglichen Bereichen, sei es mental, sei es wirklich nur oberflächlich, äußerlich, sozial. Was ist für dich Selbstoptimierung?
Also für mich ist es auf jeden Fall was Positives aus meiner eigenen Perspektive in meiner kleinen Welt. Mhm. Weil, also für mich ist Selbstoptimierung so, dass man konstant daran arbeitet, Dinge zu verbessern. Und das muss gar nicht jetzt so in Riesenschritten sein. Aber ich muss immer das Gefühl haben, dass Dinge sich bei mir entwickeln und dann geht's mir gut.
Mhm.
Und es muss gar keine Art von Perfektion sein oder Perfektion anstreben, sondern es muss so eine Art Bewegung sein. Weil wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise, egal ob das jetzt mental, körperlich, menschlich ist oder beruflich, weiterentwickle, dann fühle ich mich, als ob ich so tot bin. Mhm. Also so blöd gesagt. Das gibt mir irgendwie so eine krasse Leere und so eine Unsinnigkeit im Leben. Mhm. Also das für mich ist der Sinn des Lebens Selbstoptimierung. Das klingt jetzt so schrecklich, aber wenn man das jetzt so nimmt, wie ich das definiere, dann versteht man das vielleicht. Wie ist das für dich?
Finde ich total logisch, alles, was du sagst. Für mich ist der Begriff allerdings dann anderer. Also ich sehe das auch, ich muss mich auch dauernd bewegen. Es gibt ja auch, ich glaube, im Buddhismus gibt es ja diesen Satz, alles verändert sich, nur die Veränderung nicht. Also das ist im Prinzip ja der größte Akt des Lebens, dass man sich immer und um sich herum auch alles verändert. Selbstoptimierung hat für mich aber so ein Geschmäckle bekommen. Und vielleicht auch durch Social Media. Ich habe das Gefühl, wenn ich an Social Media denke, nicht an Selbstoptimierung denke, dass es für mich immer so ein bisschen so ein Druckgefühl auch auslöst. Weil Selbstoptimierung bedeutet ja Selbstverbesserung. Also nicht unbedingt nur Veränderung, sondern Selbstverbesserung. Du machst etwas noch optimaler, als es eigentlich ist. Das bedeutet, du bist nie genug oder das, was der Status quo ist, reicht nicht. Du musst es immer besser machen. Also man kann es, glaube ich, von zwei Seiten sehen und keins davon ist falsch. Bei mir ist es
doch,
aber tatsächlich
deine
so.
Seite.
Doch, es ist einfach falsch, Toya. Der Schwarz-Weiß-Podcast von Layla Lauffeier und Toya. Aber das finde ich eben das Interessante daran, dass es eben da so viele Herangehensweisen gibt. Und ich das irgendwie, ja, da ein Geschmäckle dabei habe. Und ich kann mich aber nicht freimachen davon. Ich glaube, dass ich mich in einer ständigen Selbstoptimierung befinde. Obwohl ich gerade gesagt habe, das Negative.
Aber ist das bei dir ein Zwang?
Bei vielen Dingen, ja. Ja?
Ja? Mhm. Also du genießt die Selbstoptimierung nicht, sondern du denkst dir so, du bist nicht genug und musst mehr schaffen, mehr leisten, mehr irgendwas?
Ich glaube, am besten lässt sich es erklären, wenn wir Beispiele heranziehen. Lass uns doch mal mit einem typischen Beispiel anfangen, Gewicht. Das ist ja was vor allem viele Frauen kennen, sicherlich auch viele Männer, aber vor allem viele Frauen kennen ab dem jüngsten Alter, weil wenn ich mich an meine Teenagerzeit noch früher eigentlich erinnere, hat Gewicht eine riesengroße Rolle gespielt. Die ist zu dick, die hat einen zu dicken Hintern, die hat zu dicke Arme, die ist zu dünn, die ist dürr. Also immer war Gewicht hatte so eine große Rolle und man hat immer danach gestrebt, ein ideales Gewicht zu haben. Dass es dieses ideale Gewicht gar nicht gibt, das wusste ich damals nicht. Ich dachte, das gibt es und dem bin ich hinterhergerannt. Wusste aber eigentlich letzten Endes, glaube ich, gar nicht, was wäre das denn? Oder wie müsste meine Figur denn aussehen? Ich hatte halt wahrscheinlich irgendwie ein Victoria's Secret Model vor Augen, was von meiner ganzen Körper, von meinem Knochenbau schon gar nicht funktioniert hätte. Aber es hat für mich, also Gewicht hat für mich in meinen Teenagerjahren eine unglaublich große Rolle gespielt. Und zwar so krass, dass ich dauernd eigentlich unter Diät war. Die ganze Zeit. Verschiedenste Arten von Diäten. Und
unter Diät finde ich auch die bessere Formulierung als auf Diät tatsächlich.
Weil man sich untergeben
so
muss.
Darunter leidet.
Ja, tatsächlich. Oft also, zumindest, ja.
Das, was du jetzt meinst natürlich, ne? Also es gibt ja auch Diäten, die irgendwie
die gut sind. Ja, ich bin gerade auch auf Gutes Diät, unter Diät. Ja? Ja, kann ich gleich später erzählen. Aber damals war diese Form von Diäten, die ich auf jeden Fall gemacht habe, voll ungesund. Weil letzten Endes war das, was ich gemacht habe, der pure Verzicht und Hungern. Einfach mich selbst quälen, um mich zu optimieren. Ja. Und also ich war völlig gebrainwashed und es hat wirklich lange gedauert. Im Prinzip bis zur Geburt. Ich weiß nicht, was mit der Geburt mit meinem Gehirn passiert ist, dass mir es auf einmal nicht mehr so wichtig war. Aber bis zur Geburt.
Krass, bis dahin?
Ja, voll.
Wow.
Ja, also nicht so krass vielleicht.
Wie war das jetzt in der Schwangerschaft
16, ne?
Für dich?
Da war das super, weil in der Schwangerschaft ist es ja erlaubt zuzunehmen, ne? Das ist ja.
Ja, weil in der ersten Schwangerschaft. Wenn ich das sagen darf, in der ersten Schwangerschaft hast du ja sehr viel mehr zugenommen als in der zweiten.
Im Gegenteil. Im Gegenteil.
Echt?
Mhm, im Gegenteil. Ich habe in der ersten Schwangerschaft, glaube ich, nur vielleicht 8 Kilo oder 10 Kilo. Es war relativ wenig, weil ich ja dann diese Diabetes.
Was?
Ja, ich hatte doch die Schwangerschaftsdiabetes.
Ah ja, stimmt. Und dann ist es ja wieder zurückgekommen.
Genau, und war sehr für meine Verhältnisse auch ziemlich schlank, dann auch bei der Geburt. Und jetzt bei der zweiten bin ich mit 10 Kilo mehr ins Rennen.
Nach der Geburt.
Ja, also bei der zweiten Schwangerschaft, ich bin mit 10 Kilo mehr ins Rennen als bei der ersten Befruchtung quasi.
Als Ausgangsgewicht.
Ja.
Krass, ich weiß nicht, ich erinnere mich immer, ich weiß nicht, ob das übergriffig ist, aber ich erinnere mich immer als ich dich das erste Mal schwanger gesehen habe. Und da, das war halt so, glaube ich,
der
da hast du gerade erfahren, dass du Diabetes hattest oder so.
Ja.
Also das war auf jeden Fall, also du warst ja nur ein paar Monate vor mir sozusagen.
Ja.
Und bei mir hat man noch gar nichts gesehen und du hattest einfach eine riesige Kugel.
Ja.
So,
ja.
Aber du hattest einfach auch einen großen Bauch.
Also, ich hatte einen großen Bauch und ich hatte einfach große Kinder, muss man dazu sagen. Ne? Und das hat nicht unbedingt was mit einer Diabetes zu tun. Ich hatte ja bei der zweiten Schwangerschaft keine Diabetes.
Waren größer als Toya, damit ihr das euch jetzt vorstellen könnt.
Genau, also mein Kind ist größer als ich zur Welt gekommen quasi. Ich habe mich so selber ausgeschieden. Aber das ist ja, also ich habe auch da oft mit meiner Hebamme und Gynäkologin drüber gesprochen. Es gibt einfach Menschen, die große Kinder gebären. Und es werden kleinere Kinder geboren und nichts muss gut oder besser oder schlechter sein. Das ist einfach manchmal so, ne? Und genau.
Ich finde es schon besser, kleinere Kinder zu gebären.
Ja, für die Geburt ist das manchmal nicht schlecht.
Ist vielleicht so was Individuelles.
Ich hab's geschafft.
Okay, aber krass, in der Schwangerschaft warst du da so voll entspannt, weil das finde ich halt voll interessant, wo das anfängt und wo das aufhört.
Mhm.
Weil es gibt ja auch Leute, die in der Schwangerschaft dann so mega krass so versuchen, nichts zuzunehmen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich am Anfang von der Schwangerschaft auch dachte, oh Gott, ich darf nicht zu viel zunehmen.
Krass.
Einfach aus dem Grund, weil ich immer davon ausgegangen bin, so aus meiner Familienhistorie, dass ich nach meiner Schwangerschaft einfach mal 30 Kilo mehr wiegen werde.
Ja.
Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, dass das so voll individuell ist. Also ich habe genauso viel gewogen wie davor, nach der Schwangerschaft. Und das war irgendwie, und ich hab mich nicht zusammengerissen mit irgendwas. Ne? Also außer vielleicht die ersten 2 Monate, wo ich wusste, dass ich schwanger bin.
Und da sagst du jetzt
und
was
dann habe ich es vergessen.
Da sagst du jetzt was Gutes, dieses Zusammenreißen, ne? Weil das war für mich, glaube ich, in den Schwangerschaften auch so ein Befreiungsschlag, dass ich wusste, ich muss mich jetzt nicht mehr zusammenreißen, weil Leute das feiern werden. Also mein Umfeld wird das feiern, wenn ich mir quasi noch einen Riegel reinstopfe. Weißt du, die sagen, ach ja, die braucht das, die isst für 2. Das, was immer quasi gesagt wird, ne? Und dieses Zusammenreißen.
Wenn da so ein kleiner Applaus kommt.
Voll. Und dieses Zusammenreißen bei Essen, das ist auf jeden Fall, seit ich denken kann, Teil. Dass ich mich quasi zusammenreißen soll, wenn ich esse. Also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass ich, doch, ich hatte auch eine Essstörung, glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe es in irgendeiner Folge
schon gesagt.
Das
ist voll krass. Ja, aber ich glaube, ich kenne auch niemanden, der keine Essstörung hatte.
Ja.
Zumindest von meinen weiblichen Freundinnen.
Und bei mir ging das dann so weit, dass ich quasi Emotionen verknüpft hatte mit Essen. Das kennen vielleicht viele, wenn man sehr traurig ist oder wenn man sich trennt von jemandem, trauert, dass man dann aufhört zu essen, weil das Gehirn irgendwie damit verknüpft ist, ne? Dass man auf einmal, man will nichts mehr fühlen vielleicht, man will nichts mehr verdauen, man will den Körper nicht mehr arbeiten lassen und hört dann auf, sich zu ernähren quasi. Und das war bei mir mega krass. Also wenn ich, egal was für Emotionen ich hatte, egal ob die extrem positiv waren oder extrem negativ, dann hat sich das bei mir sofort auf mein Essverhalten niedergespiegelt. Und wenn du zum Beispiel siehst, ich bin ganz gut gesättigt, wie gerade, in meiner Form, dann weißt du, mir geht's mental gut. Ist total abgefahren.
Hab ich auch. Also bei mir hat sich viel verändert, als ich mit Kraftsport angefangen habe. Und damit meine ich jetzt nicht, als ich irgendwie vor 3 Monaten wieder angefangen habe. Das ist so geil. Kennst du diese Leute?
Ja, ich die einmal gehen zum Kraftsport.
Boxen. Ey, das musst du ausprobieren. Meine totale mentale Gesundheit ist komplett anders. Ich habe ja, ich weiß gar nicht wann. Ich glaube 2013 habe ich mit Kraftsport angefangen tatsächlich. Ja, das würde ungefähr hinkommen. Und das hat auf jeden Fall voll viel gemacht bei mir, weil dann ist auf einmal dieses Gewicht ist irgendwie ganz anders, weil du kannst ja irgendwie 70 Kilo haben und voll trainiert sein und du kannst 70 Kilo haben und gar nicht trainiert sein und du hast halt 2 komplett unterschiedliche Figuren. Also es ist irgendwie nicht mehr so zusammenhängend. Wenn du irgendwie nie Sport gemacht hast, dann weißt du ja, okay, wenn ich jetzt 5 Kilo weniger habe, dann bin ich schlanker und wenn ich 5 Kilo mehr habe, habe ich mehr auf dem Rippen. Und das ändert sich halt, wenn du Kraftsport machst und Muskeln aufbaust und so. Und das hat mir auf jeden Fall richtig gut getan. Und was halt auch mir sehr gut getan hat, war, ich wusste, ich muss genug essen, damit ich den Sport schaffe. Und ich kann nicht einfach auf nüchternen Magen oder ich kann nicht einfach 1 Woche wenig essen und dann irgendwie Gewichte heben. Das geht halt nicht bei mir. Da wird mir sofort schwindelig und schwarz vor Augen. Und auf einmal ist es dann wieder so was Positives, irgendwie gut zu essen und zu schauen, dass man genug Kraft hat und so. Und bei mir ist es halt auch so, dass ich voll oft so aus Selbstsabotage nichts esse. Also manchmal auch so im Stress, dass ich es einfach vergesse. Was habe ich heute gegessen oder was habe ich heute getrunken? Noch gar nichts, so abends. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber es ist halt auch oft irgendwie, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich tatsächlich dann weniger esse und gar nicht so aktiv, sondern dass ich das irgendwie so unterbewusst mache. Und wenn ich dann das nicht merke dann und dagegen steuere, dann kann das halt auch mal passieren, dass ich sehr viel abnehme.
Und sag mal, jetzt, ich hoffe, das ist jetzt auch nicht übergriffig, du stoppst mich einfach. Jetzt hast du ja auch eine Modelkarriere hinter dir und bist jetzt eher als Model bekannt, dass etwas draller war. Und ich sag extra war, weil es ist ja nicht mehr so. Also du hast ja eine ganz andere Figur als vor 5 Jahren. Wie ist denn das für dich selber? wenn man eine ganz andere Figur eigentlich auf so vielen Bildern sieht, ich kenne es ja auch von mir selber, und jetzt eigentlich ganz anders aussieht. Also gibt's denn was dir besser gefällt oder wie ist das, einen anderen Körper zu sehen?
Also ich habe ehrlich gesagt anscheinend auch so voll das verschobene Selbstbild, weil wenn ich die Fotos von früher sehe, denke ich, ich sehe immer noch genauso aus.
Ja.
Also ich muss sagen, dadurch, dass ich irgendwie so, ich nehme ja immer so in die Breite zu, ne? Ich bin ja nicht so, ich kriege ja nicht so einen Bauch oder so. Und ich nehme irgendwie so gefühlt an allen Stellen dann gleichzeitig zu. Mhm. Und deswegen denke ich immer, dass ich die gleiche Figur habe, egal wie viel ich wiege.
Aber es ist ja schon ein sehr großer Unterschied.
Ja, ich habe jetzt schon, also ich habe halt nicht mehr so viel Brüste auch und bin allgemein wahrscheinlich ein bisschen schlanker. Ja. Aber ich habe auch wieder viel zugenommen, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich kann das echt nicht so einschätzen. Für mich ist das irgendwie alles so unrelevant, muss ich sagen.
Ja, krass.
Ich müsste das jetzt echt so nebeneinander sehen, um das so wirklich zu beurteilen. Aber ich muss sagen, als ich noch viel gemodelt habe, war das voll das Thema für mich. Weil ich war so, okay, also ich darf auf jeden Fall nicht zu viel abnehmen, weil sonst verliere ich ja meine kleine Nische, die ich habe. Mhm. Und ich darf aber auch nicht zunehmen, weil sonst verliere ich die auch. Und das war voll schwer für mich, das Gewicht zu halten. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil wenn ich viel gearbeitet habe, habe ich halt tagsüber nicht so viel gegessen, weil ich sonst so einen Blähbauch hatte. Also ich habe einfach
das
normal.
Das ist so eine Scheiße, ey, dieses Gewicht. Ich merke es auch, wenn wir gerade drüber sprechen. Ich hoffe, dass sich die Leute dadurch nicht irgendwie... Ich weiß nicht, wenn ich jetzt uns selber zuhören würde, weiß ich gar nicht, ob ich mich genervt fühlen würde oder verstanden fühlen würde, weil es ist irgendwie so ein großes Thema.
Verstanden.
Dieses Scheißgewicht die ganze Zeit, du denkst doch die ganze Zeit an Gewicht, ey, dann isst du einen Tag mal eine Pizza und dann denkst du dir dann am nächsten Tag, oh, jetzt habe ich gestern eine Pizza gegessen, jetzt muss ich aber heute einen Salat essen. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde das jetzt erkläre ich, warum ich gerade auf Diät bin. Ich habe natürlich zwei Schwangerschaften hinter mir, mein Körper ist jetzt ein anderer und es ist nicht so, dass ich jetzt auf einmal wieder aussehen will wie Frau Ambrosio, sondern ich will gerne meine alten Klamotten wieder passen, die ich vor der zweiten Schwangerschaft noch anhatte. So, ich habe einfach jeden fucking Tag eine Leggings und ein T-Shirt an. Ich würde einfach gerne wieder, ich will mir keine neuen Sachen kaufen. Ich will einfach meine alten Sachen wieder anziehen können. Und ich fühle mich nicht wohl. Und sorry, dass ich, das muss ich noch sagen. Und das ist was ich halt auch, jetzt sage ich dieses eklige Wort, toxisch. Man darf irgendwie gar nicht mehr gerade in der Öffentlichkeit, wenn man steht, sagen, dass man unzufrieden ist mit seinem eigenen Körper und abnehmen will, weil die Leute denken, ja, das muss ich aber selber akzeptieren, das ist aber nicht body positive. Doch, es ist auch body positive. Ich fühle mich einfach nicht wohl in meinem Körper und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn ich mich verändern will. Und wenn ich 10 Kilo abnehmen will, ist auch in Ordnung.
Ich finde auch wirklich, man selbst darf über seinen Körper sagen, was man will und da braucht niemand sagen, ey, du darfst nicht so über dich reden. Ja, aber wenn das aber gerade mein Bedürfnis ist, dann ist das einfach so. Und klar, was halt nicht geht, ist, dass andere Leute sagen so, boah, ey, guck mal, hier die Layla, die hat ja gar keine Titten mehr. Weißt du?
Mhm.
Oder du hast gar keine Titten mehr. So, wenn die über mich reden, kriege ich es ja nicht mit. Aber das geht halt nicht. Und dafür sollte Body Positivity da sein, um Leuten halt beizubringen, was okay ist und was nicht. Aber wenn du halt selbst sagst, ey, ich habe halt keine Titten mehr und dann sagt jemand, nein, du hast ja noch voll viel Brüste und das sieht ja alles ganz toll aus und liebe dich selbst, dann denke ich mir halt auch so, ja, okay, ich sag halt gar nichts mehr. Aber allgemein finde ich den Trend, dass man inzwischen so ein Bewusstsein hat, echt gut, weil wenn ich mir anschaue, wie ich vor Jahren Sachen gepostet habe auf Instagram und die Leute kommentiert haben, wenn ich jetzt Fotos poste und dann schreibt jemand, ah, du hast da ein bisschen abgenommen und hier ein bisschen zugenommen und da hast du eine Falte mehr, dann sind sofort da 10 Frauen, die sagen, ey, hör auf, ihren Körper
Fuck
zu kommentieren.
Ja, das ist gut.
Ja, und das finde ich irgendwie echt ganz gut, weil das macht was mit mir tatsächlich mental, weil auch wenn ich natürlich irgendwie auf die Meinung von fremden Menschen krass scheiße, ist es schon so, dass wenn du 20 Mal am Tag liest, boah, du hast ja gar keinen Arsch mehr oder so, dass
das
was
macht was
mit
einem. Da kann man sich überhaupt nicht, egal wie erfolgreich, wie bekannt, wie selbstbewusst man ist, wenn du das dauernd liest, in regelmäßigen Abständen, dann merkst du dir das. Ja,
ja, ich kriege jeden Tag übrigens Nachrichten von Männern, die von mir enttäuscht sind, weil ich nicht mehr die Figur habe, die ich mal hatte.
Wow.
Das ist auch richtig geil. So, was willst du, dass ich mache? Soll ich mir irgendwie Fett spritzen lassen?
Was haben die denn für einen Anspruch? Du bist ja nicht dein Eigentum. Es ist echt, manchen Leuten haben sie einfach in die Maske geschissen.
Das ist so dein Ding, ne?
Das ist mein Lieblingsspruch.
Ey, aber was du gerade meintest, so mit Klamotten, ich habe das jetzt gerade tatsächlich auch, weil mein Hintern ist so groß geworden. zum Trainieren. Und meine Oberschenkel. Und deswegen passe ich jetzt nicht mehr in meine Sachen rein. Also ich habe jetzt meine Kleidergröße gewechselt. Und das ist irgendwie absurd, weil es geht ja in die andere Richtung. Und ich bin voll stolz, dass ich irgendwie so weit bin mit dem Training, wo ich gerade bin. Vor allem nach so kurzer Zeit wieder, wo ich eingestiegen bin. Aber trotzdem ist es natürlich komisch zu merken, dass Sachen nicht passen und dass ich Hosen nicht zukriege oder überhaupt nicht hochkriege.
Mich, mich stört's voll. Ich bin voll abgefuckt davon. Mich nervt das heftig. Und ich sag dir, vor 1,5 Jahren, als wir angefangen haben mit diesem Podcast, eine der ersten Folgen über so auch so Beauty Zeug gemacht und so, ne? Und
die Zellulite-Folge, oder?
Die Zellulite, ich weiß es gar nicht mehr. Da ging es auf jeden Fall auch um Hyaluron und so und Botox und whatever. Und dann hat ein sehr bekannter Podcast, eigentlich der erfolgreichste Podcast Deutschlands mit zwei Herren, den ich sehr gerne höre übrigens, hat aber sich so ein bisschen, glaube ich, über uns lustig gemacht, weil wir so ambivalent über das Thema gesprochen haben. Und ich sag dir, das trägt mir immer noch nach, 1,5 Jahre, weil ich das so nicht verstehen kann, wie man diese Ambivalenz bei dem Thema nicht verstehen kann. Aber das ist wahrscheinlich nur der Fall, wenn man halt diese Zielgruppe ist, nämlich Mann in dem Alter. Denn du bist als Frau in einer Gesellschaft gerade, wo du dem ständigen Druck unterlegen bist, hey, Hyaluron ist eigentlich gar nicht schlimm, das ist ein körpereigener Stoff, kannst du doch ein bisschen was spritzen, dann siehst du einfach frischer aus. Die anderen sagen, nein, du darfst es nicht machen, weil dann veränderst du dein Gesicht, du bist kein gutes Vorbild, dann schaust du aber selber in den Spiegel und denkst dir, aber hier ein bisschen Pölsterchen wäre doch ganz gut. Also man ist die ganze Zeit in dieser Ambivalenz und dass man die nicht akzeptiert.
Ich will einmal ganz kurz sagen, also es ging darum, dass sie gesagt hatten, wir predigen so Body Positivity und erzählen dann aber gleichzeitig davon, dass wir irgendwas machen lassen.
Ja,
haben.
Genau.
So darum ging das. Das muss man vielleicht einmal kurz sagen, damit die Leute verstehen, was du meinst.
Genau.
Ja, und ich finde, das widerspricht sich halt überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen so mit Feminismus und auch so Selbstbestimmung der Frau beschäftigt, dann versteht man schon, wie das ist.
Ja.
Also du kannst sehr wohl sagen, liebt euch, wie ihr seid in Ordnung, ihr seid genug, hört nicht zu, was die, was der Kapitalismus oder die Gesellschaft euch sagt. Und trotzdem sagen, ey, ich finde mich hier ein bisschen weniger schön und jetzt mache ich was dagegen und dann fühle ich mich besser damit. Ich finde, das widerspricht sich nicht.
Also, was ich ganz klar schon mal sagen will, für mich ist es nicht feministisch, sich die Lippen aufzupumpen, ne? Also, ich finde das auch nicht in Ordnung, nur weil man meint, etwas selbstbestimmt zu tun und man ist zufälligerweise eine Frau, ist es nicht feministisch. Also das finde ich nämlich auch komisch.
Es geht darum, es geht darum, dass man eben, es geht ja um die Sachen von außen, ne? Also wenn ich mir meine Lippen aufspritzen lasse, ist es kein Akt des Feminismus.
Nee.
Aber wenn Leute dafür kritisiert werden, dass sie sich die Lippen, oder wenn Frauen dafür kritisiert werden, dass sie sich die Lippen aufspritzen lassen, dann finde ich, ist das antifeministisch, weil Leuten halt keine Selbstbestimmung zugesprochen wird in dem Moment, weißt du?
Mhm.
Also da geht es ja nicht um den Akt des Aufspritzens, sondern einfach um, dass eine Frau über ihren Körper selbst bestimmt. Und das ist aber von außen, weißt du? Genauso wie es von außen ist mit der Body Positivity, so, ey, lasst euch von außen nichts erzählen, aber wenn ihr diese Gedanken nicht loswerdet, so, dann ist es auch, habt ihr auch ein Recht darauf, diese Gedanken zu haben und ihr dürft auch sagen, dass ihr irgendwas nicht schön findet oder so, weißt du?
Ja, darf man auf jeden Fall sagen. Und ich finde, diese Ambivalenz ist was ganz Wichtiges, weil man sich deswegen immer selbst hinterfragt. Und ich tue das auch. An einem Tag sage ich mir, also Botox, also mein Gesicht bleibt frei davon. Und dann gibt's vielleicht eine Woche später und ich denke mir so, ha, wie hieß die Ärztin nochmal? Ich guck mir mal die ganzen Ergebnisse an, weißt du? Und das ist total natürlich, dass man sich damit auseinandersetzt, wenn man die ganze Zeit damit konfrontiert wird. Und es ist einfach nicht fair, dass man sich dann halt immer wieder schlecht dafür fühlen muss, egal was man macht. Weil wenn du nichts machst, dann fühlst du dich schlecht, weil du dir denkst, ja, ich passe jetzt nicht mehr in das Schönheitsbild vielleicht oder in das Ideal. Wenn du was machst, sollst du dich aber bitte auch schlecht fühlen, weil dann hast du nämlich, bist du gegen deine Natürlichkeit angegangen und hast bist dem Druck der Gesellschaft unterlegen. Beides ist irgendwie scheiße, weißt du? Das ist unfair.
Ja, ich meine, ich bin da auch immer irgendwo dazwischen. Ich habe mir ja alles auflösen lassen in meinem Gesicht, was ich mal da drin hatte.
Das ist echt
und inzwischen
krass.
Ist es wirklich komplett weg. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber jetzt ist wirklich alles weg.
Leila hat einfach keinen Mund mehr, müsst ihr. Es ist wie so eine Öffnung, die sich so öffnet und schließt. Nee, Spaß,
genau,
du hast einen wunderschönen
wie so ein kleines
Mund.
Arschloch.
So ein Schließmuskel im Gesicht.
Ja, wenn ich esse, dann kommt einfach nur so ein schwarzes Loch, was immer größer wird.
Nee, du bist wunderschön, aber das ist natürlich, ja, es ist alles immer subjektiv, ne?
Ja, aber das ist krass, weil wenn man dann schon mal so eine Oberlippe hatte und die dann halt weg ist,
das
ist
schon stimmt nicht. Das stimmt nicht.
Ja, nee, es ist ja auch nicht, es ist ja, ich meine halt im Vergleich so, weißt du?
Ja.
Von daher, ich denke schon auch immer mal wieder drüber nach, so, fand ich das eigentlich gut oder nicht? Jetzt gucke ich mir halt Fotos von mir an früher und denke mir so, boah, das sah ja voll schlimm aus, aber könnte man das auch noch besser machen?
Ja, das ist es halt, ne?
Ja, aber es ist halt auch immer, das ist auch das Negative an der Selbstoptimierung, wie du das auch schon gesagt hast, dass man immer das Gefühl hat, da ist noch mehr Potenzial, was man nicht ausschöpft.
Ja.
Und egal, ob das jetzt körperlich ist, ob das mit dem Gewicht zu tun hat, ob das mit der Fitness zu tun hat, ob das irgendwie mit irgendwelchen Beauty-Eingriffen zu tun hat, man bekommt eigentlich schon immer suggeriert, dass da noch mehr geht, wenn man das einfach nur richtig nutzt.
Mhm.
Und das verstehe ich, dass es halt permanent Druck ausübt und dass man dann immer denkt, ah, fuck, jetzt habe ich gerade hier eine Stunde Instagram durchgescrollt und was hätte ich in dieser Stunde alles an mir arbeiten können, um ein besserer Mensch zu werden.
Ey, dieses Instagram, ich weiß, wir reden so oft darüber, aber wir nutzen es halt auch alle den ganzen Tag. Ohne Scheiß, eine der besten Entscheidungen, und das, da kann man jetzt drüber lachen, ist, dass ich keinen Filter mehr benutze. Das hat mich so heftig ballerballer gemacht im Kopf. Und ich glaube, Leila, dass du tatsächlich mein Impuls warst.
Ja.
Weißt du das noch?
Wir hatten das in der Folge sogar, ne?
Ja.
Da haben wir darüber gesprochen.
Da hast du nämlich gesagt, benutzt du Filter? Meinte ich so, nö, mache ich nicht. Ich wisch nur einmal nach links, also dieser Paris-Filter oder was. Und ich mache das manchmal noch so aus Interesse, weil ich das so krass finde, wie subtil dieser Filter dich schöner macht. Es verändert sich nicht viel, aber eigentlich verändert sich alles. Du bist einfach du selbst, aber viel glatter, matter, sanfter, smoother. Und das ist
strahlender,
rosiger. Und das ist wirklich ein richtiger Gehirnfick, muss ich wirklich sagen. Und ich benutze das einfach gar nicht mehr. Ich lasse es einfach alles weg, um mir überhaupt nicht die Option zu lassen, mich so zu sehen quasi. Weil ich weiß, es ist keine Option und so sehe ich nicht aus. Und das war das Beste, weil ich mich viel, ich akzeptiere mich viel mehr in meinem Gesicht, seit ich das weggelassen habe. Probier es einfach mal aus. Ohne Scheiß, ist gut.
Also ich mache das ja auch schon echt seit Jahren inzwischen, glaube ich.
Ja.
Noch bevor es diese krassen Filter gab, weißt du? Die gab es ja dann noch gar nicht. Da gab es halt nur so leichte Filter, wo man schon so dachte, oh! Und jetzt gibt's ja einfach so crazy Filter, wo du einfach aussiehst, als ob du irgendwie so eine Wangentransplantation und was weiß ich was hattest.
Ja, das ist richtig heftig, Mann.
Und ich habe das einfach damals auch gemerkt, allein schon mit diesem Paris-Filter, beziehungsweise es gab auf Snapchat, glaube ich, so einen Beauty-Filter, der einen einfach so ein bisschen wacher aussehen lassen hat.
Ja, auch ein bisschen größer, und, Nase ein bisschen kleiner.
Ja, genau, so ganz dezent, aber also wirklich im Vergleich zu den heutigen Filtern super dezent. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass wenn ich diese Filter nicht drauf hatte, dass ich mich richtig hässlich fand. Ja, und ich war so, boah, ich will das nicht mehr fühlen. Und dann habe ich halt echt konsequent aufgehört, das zu benutzen. Nur für mich, also gar nicht so für so Außenwahrnehmung oder so. Aber es hatte auch den positiven Nebeneffekt, dass halt ganz oft mir Leute geschrieben haben, so, boah, ich finde das so gut, dass man deine Poren sieht.
Ja.
Und weißt du, das passiert jetzt immer noch, wenn ich halt auch so. Ich meine, es ist einfach auch komisch, sich selbst zu filmen. Ich verstehe es teilweise immer noch nicht, warum wir das überhaupt tun. Weil es irgendwie sowas Komisches ist manchmal, wenn man darüber nachdenkt.
Aufmerksamkeitsgeile Hühner sind.
Ja, das natürlich, aber auch so den tieferen Sinn verstehe ich manchmal nicht, aber es ist auch jetzt irgendwie mein Job geworden. Und an manchen Tagen denke ich mir echt so, boah, ich will heute gar nicht in die Kamera sprechen. Und dann sehe ich so mein Gesicht und denke mir so, boah. Und dann fängst du an, dich auf so komische Sachen zu konzentrieren. Und denkst dir so, boah, da hast du einen ekligen Pickel und hier, guck mal, da wächst dir ein Haar aus deiner Stirn. Und
schon hast du diese Lippen aufspritzen.
Ja, und du denkst dir einfach nur so, boah, was bist du für ein hässliches Stück Scheiße. Und das ist echt, das ist für mich so die größte Disziplin an dieser ganzen Instagram-Nummer, dann zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, mir so Gedanken zu machen und jetzt poste ich es einfach.
Ja, und diese Schönheit.
Und dann ist auch egal. Ja, genau. Also man muss ja nicht diesen Anspruch haben, dass alles immer so super ästhetisch ist und so. Vor allem, weil man das selbst natürlich auch ganz anders wahrnimmt als andere.
Diese Schönheit regt mich halt so heftig auf. Ich weiß, dass ich da manchmal ein bisschen vielleicht dann zu radikal oder sehr absolut rede so, aber mich nervt das tatsächlich bei so vielen Kolleginnen vor allem, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass die Schönheit so im Mittelpunkt steht. Und ich kann es total nachvollziehen, warum diese Schönheit so eine große Rolle spielt. Aber ich würde am liebsten manchmal manche schütteln und sagen so, ey, bitte, bitte gib diesem Schönsein wollen nicht dieses Gewicht. Weil ich das total, dieses Scheißwort, toxisch finde. Ich finde es einfach toxisch, weil man so Menschen, die wir täglich sehen, als Vorbilder nehmen. Und wenn sich jemand dauernd mit seiner eigenen Schönheit und nur mit Aussehen beschäftigt und nur Filter benutzt die ganze Zeit, es ist einfach ein einziger Brainwash. Aber Leila, ich wollte unbedingt über mentale Selbstoptimierung noch sprechen, weil, und so bin ich überhaupt darauf gekommen, auf das ganze Thema, was mir aufgefallen ist bei Müttern auf Instagram ist, dass ich das, und jetzt sag mir, ob das richtig oder falsch ist. Ich habe das Gefühl, es
falsch.
Ist. Okay, Thema beendet. Der Schwarz-Weiß-Podcast mit Leila und Oya. Dass es unter Müttern auf Instagram manchmal doch einen subtilen Kampf gibt. Und zwar nicht unter diesen Mom-Bloggers, die vielleicht gucken, welches Kind süßer ist, sondern unter Working Moms. Wer arbeitet härter? Wer hat mehr Firmen? Wer hat mehr Podcasts? Wer hat mehr Instagram-Kanäle? Wer hat mehr Klamotten? Wer hat mehr Kooperation? Weißt du, was ich meine? Und ich habe dann nämlich mit einer Bekannten gesprochen, die 3 Kinder hat und die arbeitet gar nicht. Die ist auch keine Influencerin übrigens. Und die hat halt gesagt so, ey.
Super unrelevant das, vorher.
Also sorry, über die reden wir gar nicht. Nee, aber die hat halt gesagt, ey, ich sehe das alles und ich folge allen und ich fühle mich wie ein Stück Scheiße, weil ich arbeite gar nicht. Ich kümmere mich in Anführungsstrichen nur um die Kinder und ich habe das Gefühl, ich bin total wertlos dagegen. Und dann ist mir mal so bewusst geworden, dass eigentlich, indem man die ganze Zeit suggeriert, man arbeitet die ganze Zeit, man macht so voll viel Business und ganz viel und nebenbei bewirtschaftet man die Kinder so ein bisschen, dass man damit eigentlich den Müttern, obwohl man denen ein gutes Gefühl und Vorbild sein will, genau das Gegenteil macht.
Ey, das ist voll gut, dass du das ansprichst, weil ich hatte gestern tatsächlich einen sehr großen inneren Konflikt mit dem Thema. Gestern hatte ich so einen Tag, da habe ich den halben Tag geheult.
Ja.
Weil ich einfach total überfordert war mit allem. Und dann dachte ich so, boah, eigentlich müsste ich irgendwie, also ich musste eh was posten, was ich dann halt verschoben habe. Ich die ganze Zeit, ich konnte nicht aufhören zu heulen. Ich war dann auch irgendwann im Atelier und habe dann halt da weiter geheult. Es war wirklich ein schlimmer Tag.
Oh, Leila.
Bin dann immer auf Toilette gegangen, habe kurz geheult und bin dann wieder so, ja, okay, also hier muss der Badeanzug noch. Ja, also es war echt richtig schlimm und dann dachte ich mir so, boah, wie schlimm eigentlich, dass ich sowas nicht auf Instagram poste, weil es ist immer so ein schmaler Grat zwischen, ich will natürlich auch nicht nur jammern und ich will aber auch nicht so tun, als ob alles super easy wäre. Ich glaube, ich werde einfach immer in diesem krassen Konflikt auch stehen, dass ich mir denke, auf der einen Seite will ich nicht zu viel jammern, um nicht nur so Negatives in die Welt rauszuhauen. Mhm. Und trotzdem will ich den Leuten auch sowas Realistisches von mir zeigen, was einfach auch ganz oft sehr verzweifelt und überfordert ist. Und ich folge einem Account auf Instagram von einer alleinerziehenden Mutter, die wirklich, also seitdem ich ihr folge, hat sie eigentlich noch nie irgendwas Positives gepostet. Und ich glaube, ihr geht's auch wirklich nicht gut. Und ich schaue mir die Sachen gerne an, weil ich finde es total wichtig, wie ehrlich sie spricht. Mhm. Aber es gibt auch Tage, an denen schaffe ich das einfach nicht. Und dann skippe ich ihre Stories, weil ich mir denke, ich weiß, dass sie jetzt irgendwas sagen wird, was als alleinerziehende Mutter schwierig ist. Weißt du? Also wenn ich eh schon Kacktag habe, dann skippe ich das, weil ich mir denke, ja, das irgendwie brauche ich jetzt was zur Aufmunterung oder zur Ablenkung vielleicht auch, weißt du?
Ja, tatsächlich folge ich solchen Accounts gar nicht. Shame on my head, vielleicht mache ich halt einfach nicht. Aber ich meine eigentlich eher Frauen, die halt so nach außen scheinen wie so Turbo-Moms, weißt du? Und sicherlich wird sich jetzt jemand denken, ja gut, aber das bist du auch selber. Hier Business da und immer alles irgendwie versucht, Toya unter einen Hut zu kriegen, kriege ich aber nicht. Es ist halt Instagram, man kriegt da halt irgendwie ein paar Stories davon mit, von einer Illusion, die nicht der Realität entspricht. Und genauso bin ich davon auch betroffen, wenn ich das bei anderen sehe. Ich glaube einfach nur, dass wenn man sich wie meine Bekannte, wie ich gerade erzählt habe, die halt einfach keiner die halt nicht angestellt ist, die nicht selbstständig ist, sondern die sich in Anführungsstrichen einfach nur um drei Kinder, um drei fucking Kinder, Alter. Wie soll man sich um drei Kinder kümmern? Das ist fast die ganze Kita-Gruppe. Wie man sich, dass sie nur sich darum kümmert, dass die sich halt dann schlecht fühlen, sich denken, ja, ja gut, aber ist mein Lebensentwurf vielleicht weniger cool, weniger Boss-Milf, weil ich halt keine GmbH gegründet habe und kein Label habe und kein Instagram-Account habe, sondern einfach nur Mutter bin. Und dann tut es mir manchmal leid, wo ich denke mir manchmal so, ey, es tut mir leid, dass ich und vielleicht auch viele andere von uns Moms hier in den Social-Media-Kanälen so ein Gefühl rüberbringen.
Ja, voll, voll. Ich muss sagen, ich denke mir voll oft, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich keine Firma gegründet hätte, weißt du? Und wenn ich ein bisschen weniger arbeiten würde. Und dann stelle ich mir vor, dass es halt so mega geil ist und dass das eigentlich viel mehr Sinn macht, weil ich das Gefühl habe, dass man sich voll oft voll krass verausgabt. Also im Vergleich dazu, was man dann als Ergebnis hat, weißt du? Mhm. Also ich weiß manchmal nicht, ob es das wert ist.
Ja.
Weil ich verbringe sehr viel weniger Zeit mit meinem Kind dadurch und ich verbringe auch sehr viel gestresste Zeit dadurch.
Ja. Naja, wenn du viel arbeitest, dann hast du ein schlechtes Gewissen, weil du dich wenig ums Kind kümmerst. Wenn du dich viel ums Kind kümmerst und wenig arbeitest, hast du ein schlechtes Gewissen, weil du halt nur Mutter bist, gefühlt. Das ist halt, man ist da in der Spirale und da sind wir sicherlich auch irgendwie noch ganz am Anfang, was so da die Anerkennung angeht. Tut mir für alle Mütter leid, die sich da so fühlen. Ich kann nur sagen, es ist total in Ordnung, wenn man seit drei Tagen die Socke nicht aufgehoben hat, die irgendwie vor dem Sofa liegt, weil man es einfach nicht geschafft hat. Ich empfinde es auch so. Ich habe zwei Kinder, bin völlig überfordert mit zwei Kindern. Ich kann es nicht verstehen, wie man plus zwei Kinder haben kann. Ich habe gestern zur Kita-Erzieherin gesagt, Alter, ihr seid zu dritt und habt jetzt 12 Kinder, wie soll das funktionieren? Das geht doch gar nicht. Weil ich bin da hingekommen und sehe, wie irgendwie 5 von diesen Kindern, von diesen Hobbits, um den Tisch rennen und schreien. Und ich denke mir so, oh Gott, ich muss eins davon mit nach Hause nehmen. Was mache ich, wenn das alleine um den Tisch rennt und schreit? Weißt du, ich habe so viel Respekt und so viel Anerkennung vor Menschen, die andere Menschen erziehen, egal ob das 1 ist oder 2 ist. Und mein größter Respekt, ich habe das schon 1000-mal gesagt, ist für Menschen, die das auch noch alleine wuppen, ohne eine feste Person zu Hause, ob das der Partner ist, die Partnerin, die Oma, weiß was ich. Ich finde das total crazy, wie man das macht. Und wenn man dann keinen 40-Stunden-Job nebenbei hat, dann ist das völlig in Ordnung und total normal und auch großartig.
Da würde ich gerne einmal eine kurze Sache sagen, was ich sehr oft höre und was mir jedes Mal einen richtig großen Stich in mein Herz macht. Und zwar ist das, wenn jemand so sagt, boah, schau mal, die hat hier irgendwie ihren Job, die hat ihre Kinder und bei ihr sieht das einfach aus, als ob das so super leicht wäre. Und aber so in der Art formuliert, dass du merkst, da ist so viel Bewunderung dabei, weißt du? Und wenn Leute so positiv über so Frauen oder Mütter sprechen, bei denen das alles so easy peasy aussieht, dann denke ich immer so, fuck ey, ich beschwere mich zu viel. Ich beschwere mich zu viel. Es ist irgendwie, ich brauche voll viel Kraft für alles. Ich bin eigentlich gar nicht so eine gute Mutter. Warum bin ich überhaupt Mutter geworden, wenn es alles irgendwie so anstrengend ist für mich? Und warum habe ich eine Firma gegründet, wenn ich dann den ganzen Tag irgendwie nur jammer, weil alles schief läuft? So, weißt du, also dieses so. Ich hatte mal eine Beziehung mit jemandem, der hatte eine Ex-Freundin und die war irgendwie immer so Thema tatsächlich. Also die waren einfach lange zusammen. Und der hat immer von ihr gesagt, dass sie so gar nicht schmerzempfindlich ist.
Oh,
und dass sie so,
da kriege ich direkt einen Aggressionsanfall.
Und dass sie so nie jammert. Und
ja.
Oh. Und es war immer so, mein Gott, ich weiß, ich werde diese Person niemals sein können, weil ich bin halt überhaupt nicht so, ich muss jammern. Und vor allem gerade so die engsten Menschen um mich rum. Ich muss die voll jammern können. Und ich muss auch sagen können, so, Mann, ey, mir tut mein Unterleib weh und ich habe Kopfweh und ich hasse heute den Tag, ist einfach alles kacke heute, ist alles einfach scheiße.
Ja.
So, auch wenn ich das auf Instagram vielleicht nicht mache, will ich das in meinem Privatleben auf jeden Fall ausleben können. Und wenn du dann jemanden hast, der dann so viel Bewunderung hat für Menschen, die das nicht tun, denke ich mir immer so, na, sei leise, sag das nicht.
Kann ich,
sag
das einfach kann ich nicht. 100% nachfühlen. Es gibt ja Menschen, die uns auch immer wieder sagen, hey, wenn ihr euch so viel beschwert, warum, also liebt ihr eure Kinder? Gibt es irgendwas Positives auch am Kinderhaben? Die Antwort ist
oder
natürlich
warum
nein.
Warum habt ihr Kinder bekommen?
Nein, es gibt nichts Positives. But Nee, ja, aber
das wisst ihr doch, ihr hört uns doch schon länger.
Das ist was, was aber, glaube ich, ich würde behaupten, 99,9% der Mütter jetzt unterschreiben werden. Man beschwert sich eben, dass ein Kind vollgeschissen ist, nervt, schreit, zahnt, nicht schläft, dass man übermüdet ist, dass man fertig ist, nicht aufräumen kann, keine Zeit für sich selber hat. Und trotzdem, ja, es ist möglich, unglaublich, dass sowas möglich ist, liebt man die Kinder und liebt es, Mutter zu sein. Deswegen kann man sich trotzdem den ganzen Tag darüber aufregen, wie anstrengend das ist. Ey, das ist doch, wenn du einen Job hast, den du liebst, der ist doch trotzdem anstrengend. Du streichelst doch nicht den ganzen Tag einem Teddy über den Kopf. So, das ist ja nicht dein Job, du machst
und
ja was.
Und auch das würde anstrengend werden.
Und irgendwann tut ja davon auch die Hand weh, von Teddy streicheln. So. Also es ist doch ja, ganz normal, dass man sich beschwert, weil man ein Ventil braucht. Das ist doch total menschlich. Und ich glaube, dass die Leute, die sich nie beschweren, sagen, ja, ist alles toll und ich liebe alles daran und ich liebe immer mein Kind 100%, auch wenn es mich anspuckt und schlägt und anrotzt und ankackt. Ich liebe es und habe nichts lieber als vollgeschissene Windeln im Gesicht. Dass die lügen. Das ist eine Selbstlüge. Um sich selber zu schützen. Das ist eine andere Art.
Vielleicht
ist
das auch eine Art Selbstoptimierung, weißt du, dass die so. Ja. Ich meine, ich weiß schon, ich war ja auch lang genug in Therapie, um zu wissen, dass man sich schon auch auf positivere Sachen konzentrieren kann und dann ist es nicht ganz so schlimm mit den Negativen und so weiter. Ne? Also man kann sich da selbst so hacken. Aber ich schaffe das oft nicht und ich will das auch oft nicht schaffen.
Aber man braucht doch ein Ventil. Man braucht doch ein Ventil, um einfach mal die Scheiße loszulassen. Genauso, wenn man sagt, man darf überhaupt nicht mehr lästern. Doch, versuch halt dann. Dann lässt er halt doch, wenn du mal wütend auf eine Person bist, dann lass es raus. Du kannst ja versuchen, irgendwie politisch korrekt zu bleiben. Aber natürlich kann man mal lästern. Es ist menschlich, ein Ventil zu haben, wo einfach mal was raus muss. So. Läster aber deine Kinder!
Ich will auch meine FreundInnen, will ich auch anrufen und sagen, boah, ich habe einen scheiß Tag. Und jetzt setz dich mal kurz hin. Ich laber dich einfach 10 Minuten jetzt mal voll, was
halt
alles
die Fresse, hör einfach zu.
Heute. Ja, und ich habe so eine Freundschaft tatsächlich, wo mir das nicht möglich ist. Weil die Person einfach so nichts Negatives an sich ranlässt.
Toja.
Und Toja. Toja ist super zen. Nein, aber das ist so, ich weiß, ich brauche nicht, mich über irgendjemanden aufzuregen, weil da kommt nichts zurück.
Oh,
weißt du, und ich
auch.
Erwarte einfach von
das
meinen Freundinnen, erwarte ich dann, dass
sie
dann so. Ja, voll, die sind so, was hat er nicht gemacht? Was für ein Arschloch.
Ah, ja. Weißt du?
Das brauche ich dann und dann geht's mir besser. Aber wenn so eine Person ist so, aha. Ja, wie war das eigentlich nächste Woche? Hattest du denn nicht? Dann denke ich mir so, was? Hast du nicht gehört, was der gemacht hat? Hast du nicht gehört, was der gesagt hat?
Ja, oder die dann so,
kannst
so
du
ja,
das
aber
überhaupt
du,
glauben?
Du musst das aber auch mal so sehen, der hat's ja auch nicht leicht.
Nee, noch nicht mal. Diese Person ist so zen, alles Negative prallt einfach an ihr ab. Und das macht mich manchmal echt wütend. Also inzwischen weiß ich das ja. Und deswegen heule ich mich dann bei der Person auf jeden Fall nicht mehr aus, weil es einfach so wie ins Leere schreien.
Ist auch eine Selbstoptimierung. Einfach die Scheiße einfach rauswischen aus dem Kopf. Das ist auch Selbstoptimierung.
Voll, total. Ich finde das halt auch, vor allem weiß ich auf jeden Fall, dass es bei mir krass ein krasser Auslöser für Depressionen ist, wenn ich mich zu lange zusammenreiße, egal was. Also wenn ich in einer Beziehung bin, wo ich das Gefühl habe, ich kann irgendwas nicht ansprechen, ey, gib mir 3 Monate und ich bin voll wieder in so einer Phase drin.
Oh, ey, ich sag's dir jetzt mal ganz ehrlich, ich habe eine Freundin, die lästert nicht. Und es macht mich rasend. Ey, versteh mich nicht falsch. Ich finde es auch uncool. Vor allem, das haben wir jetzt ja auch schon öfter besprochen. Es ist uncool, zum Beispiel auf einer oberflächlichen Art und Weise Scheiße zum Beispiel über Frauen zu sprechen. Also misogyn zu sein. Das finde ich auch scheiße. Man kann aber auch lästern, ohne misogyn zu sein. Man kann auch einfach den Menschen an sich scheiße finden. Egal welches Geschlecht
er hat. Man
kann
auch mal selbst auch einfach irgendwas nachgeben. Also ich finde gar nicht, dass man das dann einfach immer so krass reflektieren muss.
Nee.
Wir versuchen schon hier im Podcast auch gute Vorbilder zu sein.
Privat sind wir richtige Unmenschen.
Privat sind wir richtige Schovis einfach.
Privat hassen wir Frauen.
Oh, hast du schon von der gehört?
Oh, die hässliche Brüste.
Die kann ihren Mann aber nicht halten.
Zellulite-Schock am Strand.
Die hat auch ein bisschen zugenommen, oder?
Oh,
das
war
so krass,
Mann.
Einfach.
Ja, aber ich habe halt eine Freundin, mit der kannst du halt gar nicht lästern. Und das ist für mich so anstrengend, weil ich dann einfach mal, ich weiß noch, habe ich dann das letzte Mal gesagt, jetzt sag einfach, dass du sie scheiße findest. Nein, also so würde ich das jetzt nicht sagen. Doch, du findest
die Scheiße, gib's zu. Manchmal regt mich das dann heftig auf, dass Leute sich dann da auch so zusammenreißen.
Aber vielleicht einfach, wir sind natürlich beide sehr impulsive Charaktere, ne? Wir müssen einfach mal, wir sagen sicherlich auch beide auch mal Sachen, die man in dem Moment dann auch nicht so meint. Aber das muss halt einfach mal raus. Und dann ist es schwierig, wenn man auf jemanden trifft, der sich selbst bis ans Maximum optimiert hat.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst so, ich im Dschungelcamp, ja?
Du warst ohne Scheiß, war für alle Zeiten offiziell, du warst die langweiligste Person ever im Dschungelcamp. Und es ist wirklich schwer für mich, Leila, weil Dschungelcamp ist, du weißt, dass es meine Lieblingssendung ist. Und ich habe, das ist für mich, du bist für mich sowas wie der heilige Gral, dass ich mit dir überhaupt einen Podcast habe und du im Dschungelcamp warst. Das ist für mich,
aber
du bist für meine Religion.
Nachteil, ich war halt die langweiligste Person.
Du warst halt die langweiligste Person ever. Ich glaube, die ganze Redaktion vom Dschungelcamp, die hat so von diese Poster in den Räumen hängen, wie so durch, wo so dein Gesicht so durchgestrichen.
Lass uns nicht Leila 2019 wieder geschehen lassen. Das ist irgendwie jetzt so voll so ein Fall.
Also Studien an dir festgemacht.
Ey, das war echt krass, weil es ist ja auf jeden Fall so ganz allgemein gesagt, in Reality-Formaten oft so, dass wenn man so Interviews dann hat on camera, dass die mit Suggestionsfragen sind, die man dann beantworten muss, indem man die Frage mit in die Antwort reinnimmt.
Also du findest es auch scheiße, dass der heute das gesagt hat,
genau.
Oder?
Ja, sowas. Also eigentlich wird dir die Meinung schon so
vorgekaut.
Es ist bestimmt nicht bei allen Sachen so, und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das beim Dschungelcamp so ist, weil ich habe einen richtig guten Vertrag unterschrieben. Aber insgesamt habe ich auf jeden Fall gehört, dass das oft passiert. Und ich kann dir sagen, das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Zen-Übung, da Interviews zu führen, so ein bisschen so sich da rumschlängeln. Ja. Naja, aber ich bin auch so, also ich muss sagen, so was Lästern angeht, für mich ist Lästern halt immer so, wenn man über jemanden spricht, mit dem man eigentlich nichts zu tun hat. Weißt du, also eine Person, die einen eigentlich gar nicht selbst negativ beeinflusst.
Mhm.
Das ist für mich Lästern. Also wenn du jetzt sagst, hier Mareike aus der 5B, aber du bist in der 5A, die hast du nur mal auf dem Pausenhof gesehen und dann hat dir irgendwas nicht gefallen und dann musst du jetzt mit deiner Freundin drüber lästern.
Mhm.
Wenn das aber jetzt eine Person ist, die dir irgendwie, keine Ahnung, die dir ans Bein gepisst hat, dann finde ich, ist das nicht Lästern.
Oh, ich finde Lästern, will es gar nicht so einstufen. Man hat ja wegen allen möglichen Gründen manchmal einfach einen Unmut gegenüber Personen. Manchmal haben die, ich glaube, in den meisten Fällen haben die Personen doch dir persönlich eigentlich gar nichts getan. Oft ist ja Lästern auch ein bisschen verbunden mit Eifersucht.
In deinem Leben vielleicht.
Aber es ist doch so, es ist ja auch oft verbunden mit ein bisschen Eifersucht. Dass man irgendwas einer Person nicht gönnt oder gerne
hast
was selber hätte.
Hast du schon mal über mich gelästert?
Über dich? Müsste ich jetzt überlegen. Vor wem vor allem? Vor meinem Freund oder vor meinem Kind oder was?
Vor deinem Freund bestimmt.
Ach, ich glaube, nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst.
Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Und zwar glaube ich nämlich, weil ich kenne das nämlich selbst auch von mir, wenn ich in einer Beziehung bin, glaube ich, dass du mit deinem Freund über mein Liebesleben lästerst.
Nee, das ist nicht wahr.
Echt nicht?
Nee, das ist nicht wahr, im Gegenteil.
Das würde ich nämlich machen.
Wir sind ja eine richtig langweilige Beziehung einfach, weil da passieren keine Dates, da passiert kein crazy Stuff, da kommen ab und zu mal Kinder raus, aber es passieren jetzt keine crazy Sachen. Bei dir passieren aber crazy Sachen und wir sind dann wärst du unsere Dating-Show, weißt du? Man erzählt sich, und, gibt's da was Neues und was ist da passiert und was kannst du irgendwas erzählen? Du bist eher so unser Gossip-Haus, also eigentlich ist es eher
Gegenteil.
Nein, das ist eher so Interesse eigentlich tatsächlich.
Okay.
Ja.
Na gut, gut, dass ich das weiß, dann muss ich dich ein bisschen engmaschiger informieren.
Das weißt du doch, ich bin doch dann mal ganz aufgeregt, wenn du was Neues zu erzählen hast. Dann
ja,
kann
aber
ich
du fragst ja nie. Du fragst ja nie so von dir aus und dann denke ich mir immer so, ach, dann bist du vielleicht gerade so, vielleicht ist das auch gar nicht so gut, wenn ich sage, dass ich so viel Sex habe oder so.
Oh Mann, da müssen wir eigentlich mal, können wir mal wieder in der Folge über Sex reden, über deinen Sex reden, geht das?
Über meinen Sex, ja klar, können wir machen. Da muss ich aber noch irgendwas Spannendes machen.
Wie geht's deiner Vagina, deiner Vulva, wie sieht das, Stoßbewegungen, Rückenschmerzen, irgendwas?
Nee, alles gut, ich hatte sogar letztens Sex und konnte danach noch laufen.
Oh, toll.
Ja, also die Physiotherapie wirkt.
Liebe Grüße an deinen Physiotherapeuten an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Der ist sehr zu empfehlen, im Prenzlauer Berg. Wenn ihr die Adresse wollt, sagt Bescheid. Ja, nee, aber ich muss sagen, ist alles in Ordnung. Alles im Rahmen, kann okay. man sagen.
Ich finde, wir brauchen mal wieder eine richtige Sexfolge.
Ja, ich hätte voll gerne, ich hab mir da schon, ich sag dir später noch, was wir machen demnächst. Da habe ich mir schon was notiert.
Wenn ihr so Sexfragen habt, ne? Ich meine, ich will da nicht mit angeben, aber
ja,
wir haben Dr. Lovefire. Wir haben hier
Dr.
Lovefire im Podcast. Und wenn irgendjemand in Sexfragen die Antworten weiß, dann ist es Dr. Lovefire. Also wenn ihr Fragen habt, dann ballert sie uns bitte in unser Postfach, einfach auf Instagram, Vibers gehen, unsere DMs sliden und dann hoffe ich, dass wir die an Dr. Lovefire stellen können.
Definitiv. Und ansonsten würde ich sagen, optimiert euch weiter.
Indem ihr uns 5 Sterne gebt.
Optimiert uns erstmal, genau, mit den 5 Sternen. Und dann optimiert euch selbst noch so ein bisschen. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Geil. Bis nächste Woche. Tschüss.